Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Sie kennen sie aus dem Weltspiegel oder aus Berichten und Schalten aus dem Iran. Nathalie Amiri leitet das ARD-Studio in Teheran. Sie ist deutsche Journalistin mit iranischen Wurzeln und hat am Montag im Leutegespräch mit Wolfgang Heim erklärt, warum sie ihre Aufsager im Iran mit Kopftuch macht.
Es gab natürlich sehr viele Anfeindungen deswegen. Wieso gibt es eine deutsche Journalistin, die dort Kopftuch trägt? Wieso unterwirft man sich dem System? Das hat damit nichts zu tun. Das ist einfach ein Gesetz. Fakt. Wenn Angela Merkel nach Teheran kommen würde, müsste sie ein Kopftuch aufsetzen.
Was würde mit Ihnen als Journalistin passieren, wenn Sie sich diesem Verbot widersetzen?
Es kommt darauf an, was das politische System dann in dem Fall mit mir vorhat und für was sie mich verwenden wollen. Dadurch, dass ich Doppelstaatlerin bin, kann ich entweder im Gefängnis landen oder, wenn sie es softer machen wollen, des Landes verwiesen werden und eben keine Pressegenehmigung mehr bekommen.
Akzeptieren Frauen im Iran diese Geschichten eigentlich auch im Jahr 2019? Oder wenn man mal beispielsweise auf den Fußball geht, wo ja also Frauen zumindest in der Vergangenheit nicht in Fußballstadien durften, rebellieren die inzwischen dagegen?
Ja, schon lange. Für mich sind die iranischen Frauen in der Gesellschaft eigentlich der stärkere Part. Also sie sind wirklich sehr, sehr emanzipierte, mutige, sehr entschlossene Frauen, die ganz genau wissen, was sie wollen. Und dann steht ihnen das Gesetz in diesem Land im Weg, das sie reduziert zu der Hälfte an Wert, zum Beispiel bei einer Zeugenaussage vor Gericht. Wenn etwas im Iran eines Tages passieren sollte in Richtung Regime-Change, Verbesserung, demokratische Bewegung, dann glaube ich, wird das Ganze initiiert worden sein durch die Frauen.
Um nochmal auf den Fußball zu kommen, es gab ja, glaube ich, auch mal eine Situation, ein Fußballspiel, ein deutsches Bundesligaspiel, Bayern München gegen Köln, wurde im iranischen Fernsehen gezeigt. Blöderweise war der Schiedsrichter weiblich, nämlich Bibiana Steinhaus.
Genau, Bibi hatte kurze Hose an und dadurch kam es zur Verzögerung im iranischen Staatsfernsehen, denn man versuchte in einem Abstand von 30 Sekunden, die 30 Sekunden Verzögerung gibt es im Staatsfernsehen immer, wenn es internationale Ausstrahlungen gibt, damit man eventuell Frauen rausschneiden kann. So versuchte man, Bibi Steinhaus immer wieder rauszuschneiden aus dem Bild und dadurch kam es aber dazu, dass der Kommentator nicht mehr das richtige Passende sagte aufs Bild. Und so war es eine leichte Verzerrung des gesamten Spiels. Ja. Da bringen sie sich natürlich durch eine wirklich also schizophrene Aversion gegen Haare und kurze Hosen bei Frauen in eine Bredouille und machen sich natürlich lächerlich. Die wurden in den sozialen Medien von den Iranern selber, von der Bevölkerung zerrissen auf Twitter und Instagram.
Kann es sein, dass die Angst der Mullahs vor dieser Form der Verwestlichung doch sehr, sehr groß ist?
Natürlich. Die Angst vor der Frau an sich, vor der Macht der Frau. Sie fühlen sich wohl erhaben dadurch, dass sie der Frau per Gesetz weniger Rechte zusprechen und das macht sie groß. Aber ich glaube, dass die iranische Frau das nicht mehr lange mit sich machen lässt.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Im Dezember moderiert Volker Weidemann zum letzten Mal das Literarische Quartett. 4 Jahre lang war er Gastgeber der Sendung, die einst vom Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki ins Leben gerufen wurde. Über dessen Fehde mit Günter Grass hat Volker Weidemann ein ganzes Buch geschrieben, Das Duell. In SWRs Leute mit Wolfgang Heim ging es um den Höhepunkt des Zoffs Mitte der 90er Jahre, nachdem Reich-Ranicki das Buch Ein weites Feld von Günter Grass total verrissen hatte.
Reich-Ranicki hat sogar mit seinem Selbstmord gerechnet, wie es damals hieß. Das war schon echt harter Schlag. Und unglaublich, sich das heute noch vorzustellen. Ein Autor hat ein schlechtes Buch geschrieben und daraus macht Europas größtes Nachrichtenmagazin eine Titelgeschichte. Also es war schon ein irres großes Ding, aber es wurde eben öffentlich zerrissen und er ist dann, wie seinem Freund Radatz sagte, nach Dänemark in den Wald gefahren, um in den Wald zu kotzen. Er fand es schon schlimm. Gleichzeitig war er eben sportlich genug zu sehen, dieses Duell ist, wir sind beide beteiligt und ich werde verrissen und beschimpft und meine Bücher beschimpft, aber zu meinem Nutzen auch. So schlimm es auch ist, was er über ihn schreibt, die Popularität, die Bekanntheit von seinem Namen, davon profitiert er.
Also es hat dem Verkauf nicht geschadet, im Gegenteil, also das weite Feld hat sehr, sehr gut
explodiert
verkauft.
Am Tag, das war 200.000 Bücher verkauft, das muss man erst mal schaffen.
Und Reich-Ranicki war nicht der Einzige, der das Ding verrissen hat.
Nee, dem folgte schon sozusagen weite Teile der deutschen Literaturkritik, folgten ihm darin.
Was geht in einem Schriftsteller vor, der Ein weites Feld wurde ja angekündigt als ein Jahrhundertroman. Also man investiert unfassbar viel Zeit und Kraft und Energie und dann kommt ein Elementarverriss von allen Seiten.
Zieht einem, glaube ich, wirklich den Boden unter den Füßen weg. Und gerade jemand, Männer aus der Generation, für die war Literatur noch viel mehr ein Überlebensmittel, Grundlage ihres Lebens. Das war ihre Art, sich selbst der Welt mitzuteilen. Und das war wirklich absolut brutal und entsetzlich. Und er musste auch damit nicht rechnen, denn dieses Buch hatte Reich-Ranicki persönlich, bevor es erschienen war, in der jüdischen Gemeinde in Frankfurt der Öffentlichkeit vorgestellt, unter Tränen der Rührung.
Tränen der Rührung gab es dann 4 Jahre später bei Reich-Ranicki nicht. In diesem Jahr hat Günter Grass den Literaturnobelpreis bekommen. Reich-Ranicki hat ihm nicht gratuliert. Warum nicht?
Och, er meinte, haben ihm doch schon so viele gratuliert. Aber gleichzeitig hat er sich selbst gratuliert. Das war auch einer dieser schönen Tricks dieses lustigen Kritikers. Er hat nämlich gesagt, im Grunde verdankt er diesen Nobelpreis mir. Ich habe da in Schweden interveniert. Und so sehr ich immer ihn kritisiert habe, habe ich doch immer geschrieben, er ist der wichtigste Autor der deutschen Literatur. Denn im Grunde ist das eigentlich mein Nobelpreis.
Dieses wahnsinnige Selbstvertrauen, diese Selbstgewissheit, dieses Selbstbewusstsein, war das immer konstant und echt oder war das ein Stück weit auch Schutz nach außen?
Er hat eben diese unglaubliche Geschichte gehabt, Marcel Reich-Ranicki, die wir alle kennen. Aus Berlin rausgeflogen 1938, im ersten Judentransport, musste das Land verlassen, das er so sehr liebte, dessen Literatur er liebte und dann fast gestorben, die ganze Familie im Holocaust verloren und dann mit aller Macht zurückgekommen. Nicht Rachsucht, sondern Sehnsucht trieb mich zurück nach Berlin, hat er geschrieben. Er wollte hier unbedingt zurückkommen und den Deutschen sagen, was ist gute Literatur und was nicht. Er war gestellt, ein gestellter Mann und das hat ihn scheinbar dann gepanzert bis zum Schluss.
Peter Michael Diestel war der letzte Innenminister der DDR in der ersten und letzten frei gewählten DDR-Regierung. Am 1. Juli 1990 unterschrieb er gemeinsam mit Wolfgang Schäuble und Edmund Stoiber den Vertrag zum Abriss der innerdeutschen Grenzen. In SWRs Leute blickte Peter Michael Diestel auf die 174 Tage zwischen Wende und Wiedervereinigung zurück.
Wenn man in der wichtigsten Zeit des Vaterlandes so einen weitgehenden Auftrag bekommt, dann ist das erstmal erdrückend. Aber dann habe ich mich in der Riege meiner Mitkameraden umgesehen und habe festgestellt, denen geht es ja allen so. Auch de Maizière ging es so. Auch Wolfgang Schäuble und Helmut Kohl hatten überhaupt keine Vorstellung, wie ein geeintes Deutschland aussehen soll. Deswegen ist dieser Prozess von einer einmaligen Schönheit und von einem einmaligen Verständnis auch geprägt.
Viele schwierige Situationen gehörten natürlich auch dazu. In ihrer Amtszeit fiel die Übergabe der Stasi-Akten über westdeutsche Politiker an den Verfassungsschutz. Ist insofern ein heikles Thema, da Akten vernichtet wurden. Hatten Sie denn Auftrag gegeben?
Also ich habe mich immer politisch dafür eingesetzt, dass die Akten vernichtet werden, aber aus Gründen, die auf der Hand lagen. Und da hat mich auch Helmut Kohl, da hat mich Wolfgang Schäuble, der Bundesjustizminister, unterstützt. Nachher hat sich später die Meinung dazu geändert, als man gemerkt hat, dass die Akten, die eigenen Kameraden betreffen, nämlich aus dem Altbundesgebiet, dass die schon weg sind, dass die Russen schon haben und dergleichen. Die Akten waren aussortiert. Die Staatssicherheit hatte, bevor die freie demokratische de Maizière Regierung an die Macht kam, schon ein halbes bis ein Dreivierteljahr Zeit gehabt, ihre eigenen Leute aus diesen Akten rauszunehmen. Deswegen kann man sagen, dass die Staatssicherheit dafür Sorge getragen hat, wer kann nach der Wende überleben und wer wird mit den Stasi-Akten totgeschlagen? Totgeschlagen wurden die Einfachen. Deswegen habe ich mich politisch dafür eingesetzt, aber nie den Auftrag gegeben, Akten zu vernichten. Das wäre in meiner Amtszeit rechtswidrig gewesen.
Sie standen dann in der Kritik, dass Sie frühere Stasi-Offiziere nicht entlassen haben, sondern weiter beschäftigt haben. Würden Sie das heute wieder genauso machen?
Ganz genau so. Und ich bin auch irgendwie stolz, dass Leute, die mein letztes Buch gelesen haben, mich jetzt anrufen und sagen, Peter, 30 Jahre danach, ich habe mich damit beschäftigt. Man muss, wenn man eine Hundertschaft Polizisten kommandiert, das gelernt haben. Wenn man 1000 Polizisten oder ein Ministerium führen will, dann muss man eine Akademie absolviert haben, dann muss man dafür eine Eignung haben. Und deswegen habe ich Obristen und Generäle eben nicht rausgeschmissen und habe das große Glück, dass das Ergebnis meiner Arbeit eben völlig friedlich gewesen ist. In meiner Amtszeit ist nicht ein einziger politisch motivierter Schuss abgegeben. Es sind keine Menschen, es gab keine Verwerfung. Und ich bin mit diesen Menschen, so wie sie waren, in die deutsche Einheit gerückt. Und das ist ein Ergebnis, das ich ohne diese Stasi-Offiziere, diese Polizeigeneräle, Zollgeneräle und wie sie alle hießen, nicht hätte erreichen können.
Konnten Sie die Kritik an Ihren Entscheidungen dahingehend denn nachvollziehen?
Das konnte ich nachvollziehen, aber für mich bestand ja nicht die Aufgabe, der schönste und der freundlichste Minister zu sein, sondern ich hatte ganz einfach nur die Aufgabe, 1 Million bewaffnete Kommunisten, die in den vielfältigsten Strukturen, damals Staatssicherheit, Polizei, Grenztruppen, Armee, russische Truppen nicht zu vergessen, dass dieses ganze Potenzial, ich war ja auch stellvertretender Ministerpräsident, geordnet in die deutsche Einheit zu überführen. Das heißt, damit der 3.10.1990, der Tag, an dem wir die deutsche Einheit dann vollzogen haben, dass der friedlich in die Geschichte eingehen kann. Und dazu war es notwendig, dass ich das so gemacht habe, wie das Ergebnis mir heute auch recht gibt.
Peter Michael Distel war der letzte Innenminister der DDR. 30 Jahre nach dem Mauerfall hat er ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »In der DDR war ich glücklich, trotzdem kämpfe ich für die Einheit«. In SWRs Leute zog er am Dienstag eine Bilanz zur deutschen Einheit.
Ich glaube, wir sind sehr weit gekommen. Die Bevormundung der Ostdeutschen ist im 30. Jahr nicht mehr so, wie sie am Anfang gewesen ist. Wir können mit unserer Geschichte zusehends leben und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Es macht keinen Sinn, den Ostdeutschen ihre Identität, ihre historischen Wurzeln zu nehmen und sie dann in die Hände von irgendwelchen Scharlatanen, AfD oder irgendwelchen radikalen Gruppen zu treiben, was wir heute so feststellen. Ich möchte, dass einfach jeder versteht, diese deutsche Einheit ist das Heiligste und das Schönste und das Ehrenvollste und das Wichtigste, was wir seit hunderten Jahren erleben durften. Und wir haben es nicht verdient, wenn man den 8. Mai 1945 betrachtet. Aber wir haben es geschafft und wir müssen und wir wollen mit dieser Einheit leben, dass Deutschland wieder das ist, was es mal gewesen ist. Aber
und dennoch wurden ja auch Fehler gemacht bei der Wiedervereinigung. Die Treuhand hat bei der Privatisierung der einzigen DDR-Betriebe große Fehler gemacht. Dieses Eingeständnis gibt es auch von Birgit Breuel, der ehemaligen Präsidentin der Treuhand. Wie steht es denn um das ökonomische Erbe? Also die Mehrheit der Unternehmen war ja marktwirtschaftlich nicht in der Lage, der Konkurrenz standzuhalten. Ja.
Also ich habe diese selbstkritischen Worte von Frau Breuel gerne gehört. Ich habe das sehr gerne vernommen. Ist eine sehr kluge Frau. Mein damaliger Freund Rohwetter, der das ja nicht mehr erleben konnte, der diesen ganzen Treuhandapparat angeschoben hat. Es war eine kluge Idee. Es gab keine anderen. Es gab weder im Osten noch im Westen Konzeptionen, wie man eine deutsche Einheit organisieren kann. Natürlich ist auch einiges falsch gelaufen und diese Privatisierung ist rücksichtslos gewesen, aber es geht einfach nicht anders. Wenn ich die Privatisierungsverhältnisse in Polen, in Russland, in den anderen ehemals kommunistischen Ländern sehe, dann ist dieser Prozess bei uns mustergültig trotz der Widersprüche gelaufen. Es gibt Probleme, es gibt Not, aber ich habe einen sehr illustren Mandantenkreis. Ich kenne nicht einen einzigen, der dieses Ergebnis, über das wir heute reden, nicht will.
Aber da würden natürlich viele Menschen sagen, sie haben ihre Betriebsrenten verloren, sie haben ihre natürlich. Arbeitsplätze verloren. Es gibt auch Verlierer auf der Seite. Inwiefern setzen Sie sich für diese Verlierer ein, wenn Sie auch heute noch sagen, ich kämpfe für die Einheit?
Für die setze ich mich natürlich ein als Anwalt und als jemand, der sich abends hinsetzt.
Die können sich als Anwalt vermutlich gar nicht leisten.
Doch, und Artikel schreibt und Bücher schreibt. Natürlich ist, wenn eine Rente, die man sich erworben hat durch langjährige Anwartschaft, wenn die nicht gezahlt wird, dann ist das auch eine Missachtung der Lebensleistung. Das sehen die Menschen im Osten so. Das kann so nicht sein. Ich verstehe gar nicht, warum ein Arzt, der im Osten 30, 40 Jahre seinen Patienten zur Verfügung gestanden hat und nicht abgehauen ist, ein Zehntel von der Rente kriegt, die sein Kollege kriegt, der 10 Jahre vor Mauerfall abgehauen ist. Verstehen Sie? Die Lebensleistung, die Disziplin, nicht abzuhauen, sondern bei seinen Patienten zu bleiben, dieses Land nicht den Kommunisten zu überlassen. Das ist zum Beispiel meine Entscheidung gewesen. Ich hätte nie einen Ausreiseantrag gestellt, weil ich mir sage, du kannst den Kommunisten dieses schöne Land nicht überlassen. Du kannst deine Familie, deine Brüder, meine Verwandtschaft nicht im Stich lassen. Also es gibt viele Dinge, über die man reden muss und die man nicht einseitig vom Westen in Richtung Osten oder vom Osten in Richtung Westen entscheiden darf.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Walter Scheels ist einer der großen Porträtfotografen. Mit seinen Schwarz-Weiß-Fotografien ist er berühmt geworden. Von Andy Warhol über Judy Menuhin, Campino von den Toten Hosen oder Angela Merkel, er hat sie alle fotografiert. In SWRs Leute bei Wolfgang Heim erzählte er über seine Begegnung mit Helmut Schmidt.
Ich habe ihn zweimal fotografiert und zweimal war er genauso freundlich.
5 Fotos und dann ist Schluss?
Ja. Ein guter Porträtfotograf muss in 5 Minuten ein gutes Porträt machen können.
Was natürlich völliger Quatsch ist, weil es geht nicht, oder?
Wie viel Zeit? Geht schon. Ich hatte nie, was das Lächeln betrifft, Probleme mit Helmut Schmidt. Der hat nicht gelächelt. Und das ist ein großes Plus.
Das finden Sie ja generell blöd. Also dieses künstliche Gelächle auf diesen klassischen Fotografien, weil der Fotograf immer vorher sagt, bitte lächeln.
Ja, das ist das Übel. Es sind die Fotografen und vielleicht auch die Zeitungen. Ja, wenn jemand nicht lächelt, dann bedeutet das Böse.
Um nochmal auf Helmut Schmidt zu kommen, eigentlich waren Sie schon abserviert, dann haben Sie was Kluges gemacht. Sie haben gesagt, Sie hätten mal einen gewissen Mr. Popper, Karl Popper, porträtiert und das war nun das große Idol. Ja, ja. Von Helmut Schmidt.
Ich habe nur die paar Aufnahmen machen können und dann ist er weggelaufen. Und ich wusste, ich möchte die Hände fotografieren. Und bin ich ihm nachgelaufen und er hat sie natürlich abgelehnt. Ja, wieso, Hände? Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich von dem Philosophen Karl Popper auch Handabdrücke habe, also mit Farbe eingeschmiert und so. Das hat ihn sehr beeindruckt. Und Kardinal König in Wien und seinen Lieblingsdirigenten Celibidache. Ja, und dann habe ich schon 3 Namen genannt, die er über alles schätzt. Und die habe ich fotografiert und habe Hände fotografiert. Und dann konnte er nicht mehr Nein sagen.
Dann haben Sie seine Hände fotografiert.
Ja, kann man nochmal zurück.
Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dieser Schmidt war ja nicht nur ein taffer Politmacher, sondern auch ein außerordentlich künstlerischer Mensch, großer Pianist. Hat man das den Händen angesehen?
Nein. Was man angesehen hat, und das war für mich irritierend, sein hartes Benehmen, also die Schmidtschnauze, wie man sagte, und der Händedruck war sehr weich. Und er hat sehr weiche Hände, also die Innenfläche weich einfach. Das bedeutet ja auch eine innere Weichheit. Und das war schwierig, das zusammenzukriegen.
Haben Sie diese Diskrepanz, diesen Unterschied zwischen Gesicht, Gesichtsausdruck auf der einen Seite und dem Händedruck auf der anderen Seite auch bei Angela Merkel erlebt?
Nicht so, nein. Erstaunlicherweise hat sie die erste Frage war, was muss ich tun?
Okay.
Und ich habe gesagt, und das ist generell so bei mir, er muss oder sie muss gar nichts tun. Also wirklich nichts und auch nicht denken.
Aber Helmut Schmidt hätte nie gesagt, was muss ich tun?
Nein. Er bestimmt, was getan wird. Und dann hat Angela Merkel noch gesagt, muss ich nicht lächeln?
Okay.
Und das ist offensichtlich das, was alle Fotografen von ihr wollen. Und ich habe gesagt, nein. Und dann war sie so erleichtert. Und sie hat in der ganzen Zeit, wo ich fotografiert habe, nicht einmal gelächelt.
Das klingt so, als sei das eine angenehme Begegnung gewesen.
Ja, sehr angenehm.
Der international renommierte Fotograf Walter Scheels ist nicht nur von Gesichtern und Händen fasziniert, sondern auch von Tieren. Er hat Fotosessions mit vielen Tieren gemacht im Käfig eines Pandabären. Da hat er die Session nur knapp überlebt. Er hat Hunde, Katzen und Schimpansen fotografiert. Und im Leutegespräch mit Wolfgang Heim erzählte er, dass er Schafe so fotografierte, dass sie wie Menschen schauen.
Wenn ein Schaf normal am Boden liegt oder steht, dann kriegt man nicht diese Perspektive raus. Dann haben sie zwar einen Kopf, aber sie haben die Beine dabei, sie haben keine Brust. Es ist ein ganz anderes Bild. Und sie kriegen nie das Porträt, das ich von einem Schaf fotografiert habe.
Sie haben es aber dann gekriegt, dieses Porträt.
Ja, ich musste das Schaf aufrichten. Und das ist ein Versuch. Ob es gelingt, wusste ich auch nicht.
Aber es ist gelungen.
Aber es ist mir gelungen.
Schimpansen schwer zu fotografieren, auch wenn man berücksichtigt, dass die ja doch sehr viel Ähnlichkeit haben mit Menschen.
Ein Schimpanse hat ein Gesicht und das ist schon beeindruckend, egal was man jetzt macht damit. Ja. Also so gesehen ist der Schimpanse leichter zu fotografieren.
Ihre schlimmste Begegnung mit einem Tier hatten Sie, da zeugt auch noch der kaputte rechte Zeigefinger von, mit einem Pandabären. Also, Sie waren im Käfig drin, hatten die komplette Apparatur aufgebaut. Der Bär war am Fressen. Was fressen Pandabären?
Bambus.
Und Sie haben gewartet, bis er mit dem Fressen aufhört.
Damit ich endlich ein klassisches Porträt machen kann.
Okay, und dann war der fertig mit dem Fressen.
Und dann war ich zu nah dort. Mhm. Ich war kurzer Abstand nur vom Bären. Und dann war ich natürlich ein Eindringling, ein Fremdkörper, das er nicht gewohnt ist.
Ja.
Und das war damit nicht zu rechnen. Er stürzte sich auf mich. Ich lag am Boden und ich fiel auf den Rücken und wehrte mich mit der Hand und dann war der Finger weg. Aber mein Glück war, ein Pantherbär hat Krallen, die sind so lang wie die Finger, wie unsere Finger. Ja. Man täuscht sich. Ja. Das ist kein kleines Tierchen. Mhm. Und wenn der einmal über mein Gesicht gegangen wäre mit den Krallen, das wäre böse gewesen. Aber er hat mich sonst auch übel zugerichtet und ich lag 2 Monate in der Klinik in Berlin.
Was für Verletzungen hatten Sie denn sonst noch, abgesehen
von dem
fehlenden Finger?
Die Beine hat er mir zerbissen und auch in den Armen, Oberarme. Ja. Und ich wollte dann fliehen und konnte nicht aus diesem Gehege raus, weil die Tür nach innen aufging und ich kletterte das Gitter hoch. Ja. Und der sprang mir nach und hat mich an der Wade erwischt und an der Ferse und hat mich wieder runtergerissen. Und dann ging der Kampf da unten weiter.
Haben Sie diesen Panda-Bären jemals wieder gesehen danach?
Nein.
Auch kein Verlangen mehr danach?
Nein, aber nein, hat er auch kein Verlangen, nein.
Und Tiere danach auch nicht mehr fotografiert? Oder
Doch. Ich bin vorsichtiger geworden. Ich habe im Studio einen Schimpansen fotografiert für eine Zeitschrift. Und da waren Trauben am Tisch und der Schimpanse hat da sich bedient mit den Trauben und dann fiel eine Rebe auf den Boden. Und die Redakteurin, höflich wie sie ist, wollte ihm die Trauben aufheben. Aha. Und der hat das als Diebstahl empfunden und hat ihr in die Hand gebissen.
Auch nicht schön.
Nein, du musst ins Krankenhaus, kam mit Gips zurück.
Sebastian Klussmann wurde über die Vorabendserie Gefragt, gejagt bekannt. Mit durchschnittlich 2,4 Millionen Zuschauern eine der beliebtesten Sendungen im Vorabendprogramm im Ersten. Am Freitag war Sebastian Klussmann zu Gast in SWR1 Leute und hat seine Rolle in der Sendung erklärt.
Ich beantworte Quizfragen, aber es ist, glaube ich, eine ganz, ganz besondere Quizsendung. Nicht, weil ich da jetzt mitmache und unbedingt dafür werben muss, sondern weil es etwas, ein Element gibt, was es so bei keinen anderen Quizsendungen gibt, nämlich uns Jäger. Und wir beantworten also gegen Kandidaten Quizfragen, also im Wettbewerb. Und die Kandidaten gewinnen nur dann Geld, wenn die uns besiegen. Und wir sind so ein bisschen die Profi-Quizzer dort. Schön auch erhöht, oben sitzend auf einem Thron herabblicken.
Hat so ein bisschen was von so einer Gladiatoren-Arena.
Genau, das ist, ich bezeichne mich ja mal als Gladiator im Blumenhemd. Und es hat auch etwas, also ich mein Entertainment-Background ist ja Professional Wrestling. Und so ein bisschen sehe ich mich in der Rolle da auch, weniger physisch, aber ich streite raus bei martialischer Musik. Ich glaube, das Herzstück der Sendung, das muss man auch betonen, ist das Finale, weil es hat immer so ein Krimi-Element. Wir haben immer ein spannendes Finale, wo sowohl die Kandidaten als auch wir innerhalb von 2 Minuten so viele Fragen wie möglich beantworten müssen. Das heißt, eigentlich ist Spannung immer vorprogrammiert.
Sie sind schon sehr lange im Team, seit 6 Jahren gehören Sie zur Sendung. Wie kamen Sie denn rein in die Sendung?
Ja, also ich habe irgendwann mal eine E-Mail bekommen, ob ich mir das vorstellen könnte oder ob ich nicht zum Casting kommen wolle. Das liegt darin begründet, dass ich seit 2010 Quizwettbewerbe daran teilnehme. Also es hat angefangen, mein erster Quizwettbewerb war die Weltmeisterschaft.
Oh, haben und, Sie mal unten angefangen?
Ja, und es gab ja nichts anderes. Das musste ich ja alles mit dem Quizverein gründen. Also es gab keine deutsche Meisterschaft, nichts anderes. Und dann bin ich im selben Jahr gleich zur Europameisterschaft gefahren und da haben auch meine jetzigen englischen Kollegen teilgenommen und die wurden mal gefragt, ob sie einen deutschen Quizzer kennen, der das machen könnte. Und ich war einer von 2 Namen, die genannt worden sind. Und dann bin ich eben 1-2 Jahre später, als es in Deutschland adaptiert werden sollte, zum Casting gegangen und wurde für gut empfunden. Wurde natürlich getestet, weiß ich wirklich so viel. Und kann ich auch einfach mal vor die Kamera treten und was sagen und vielleicht auch unterschiedliche Gesichtsausdrücke. So.
Aber da stellt man sich natürlich auch einem Publikum und die Versagensangst, die ist sicherlich auch immer mit dabei. Gab es denn mal so einen Moment des großen Versagens?
Ja, den gab es gerade in der letzten Staffel. Da war der Super-GAU. Also ich habe fast einen Weltrekord gebrochen. Es lief gar nichts. Also weder konnte ich mich an Dinge erinnern, die ich sonst eigentlich aus dem FF machen kann. Dann wurde ich zurückgedrängt. Dann gab es alle möglichen geistigen Pannen, die man sich vorstellen kann. Und dann ist es passiert. Aber dann muss man damit umgehen können. Und ich muss sagen, bis dahin dachte ich mir so, halbwegs ist eine Phrase, an Niederlagen wächst man. Aber ich bin daran gewachsen und vor allem auch an den Reaktionen. Also muss ja sagen, wenn man so im Rampenlicht steht und wenn alle diese Erwartungen einen haben, ich habe so ein bisschen nachempfinden können, wie sich Fußballer, die ja nun aber im Teamsport das betreiben, sich fühlen, wenn es mal nicht klappt. Aber ich muss auch gestehen, ich habe enormes Glück und bin sehr, sehr dankbar über den Zuspruch, den ich im Internet erfahren habe. Da haben sich die sozialen Medien wirklich als sozial bewiesen und über 90% waren aufbauend, positiv und das hat mir sehr viel Kraft und Mut gegeben.
Lassen sich Gehirne von Menschen mit hoher Allgemeinbildung wissenschaftlich unterscheiden? Als Profi-Quizzer hat Sebastian Klussmann die Studie interessiert, die ein Forscher aus Bochum dazu gemacht hat. Und in SWR1 Leute hat Sebastian Klussmann über die Ergebnisse berichtet. Denn das Ergebnis, dass sich die Gehirne bei Menschen mit hoher Allgemeinbildung tatsächlich unterscheiden.
Wir haben ja verschiedene Bereiche von Sehareal, Hörareal, sprachliche Zentrum, dass die sehr, sehr effizient miteinander verknüpft und vernetzt sind. Man muss sich ja so eine Nervenzelle vorstellen. So eine Nervenzelle ist mit 10.000 anderen im Durchschnitt verknüpft. Und eine Erinnerung ist ja nichts anderes als im Prinzip so eine Verbindung von Nervenzellen. Eine Erinnerung ist nicht in einer Nervenzelle, sondern ist mehr oder weniger, wie gut die miteinander vernetzt sind und gewisse Erregungen weitergeleitet worden sind. Und das ist ein bisschen anders oder besser vernetzt.
Und was bedeutet das jetzt für unser Lernverhalten? Also die Verknüpfung, die Sie angesprochen haben, es heißt also, wir müssen möglichst viele Verknüpfungen finden, dann lernen wir besser. Wie funktioniert das?
Ja, das glaube ich. Ne? Ob das jetzt wissenschaftlich dem Stand hält, das würde ich gerne in Zukunft mal rausfinden. Das wären vielleicht Folgestudien, die möglich wären. Ich persönlich sage immer, dass wir versuchen müssen, so viele Sinne wie möglich zu integrieren in unser Lernverhalten. Also es gibt ja verschiedene Lerntypen, die visuellen, die müssen unbedingt alle sehen. Es gibt
der
die Auditiven.
Hört besser.
Genau, ja. Genauso. Es sind im Prinzip verschiedene Sinn, die anderen schmecken alles. Naja, das ist ein bisschen schwieriger beim Lernen, kann man aber auch machen. Aber ich glaube, das ist wie so ein Fünf-Gänge-Menü. Wir müssen irgendwie alles spüren und alles schmecken und alles versuchen zu integrieren. Aber sicherlich wichtig ist es, Dinge sichtbar zu machen. Wenn ich eine Biografie lese, brauche ich dazu ein Gesicht oder ein Bild dazu. Wenn ich abstrakte Zahlen habe, hilft ein Diagramm, ein Schaubild. All das ermöglicht uns, Dinge besser zu verankern.
Und wenn wir es jetzt mal runterbrechen auf Ihren Besuch hier in Stuttgart und das Verknüpfen, was haben Sie jetzt heute Morgen vielleicht schon verknüpft und können sich dadurch das auch besser merken?
Naja, erstmal habe ich hier einen kleinen Spaziergang genommen, bin über die Staatsgalerie gegangen, war ich gestern schon und habe ein bisschen einen Blick über Stuttgart bekommen, über Scheffele, über Steffele, ne? So heißen die Treppen hier, und werde das noch ein bisschen weiter vertiefen. Also was ich immer sehr, sehr gern mache, das habe ich jetzt aufgrund, ehrlich gesagt, des kurzen Anfahrtsweg hier jetzt nicht gemacht, aber was ich noch mache, ist mein besonderer Geheimtipp, mein Wissenshack an die Lifehacks, ist mal zu gucken, wo kommen überhaupt die Straßennamen her? Wer war denn Herr Klett und wer waren denn die verschiedenen Menschen, nach denen überhaupt Straßen benannt worden sind?
Also es ist dann mit einer Biografie zu verknüpfen, das wäre die Verknüpfung dahingehend.
Naja, vor allem aber auch mit einem Ort, den man kennt. Und letztendlich braucht man dafür vielleicht eine Minute am Tag und schaut mal nach, aha, wer war denn das überhaupt? Und hat dann sowohl den Ort, also hat damit eine gewisse persönliche Erfahrung, aber gleichzeitig, wenn man wieder an diesen Ort kommt, kann man sich erinnern, aha, was habe ich denn letztes Mal darüber gelernt?
Aber ist der Speicher nicht irgendwann auch voll? Also wenn ich durch 50 Straßen marschiere, das kann ich mir alles nicht merken. Bei 5 geht's dann vielleicht. Also wo ziehen Sie Ihre persönliche Grenze?
Das stimmt, man muss aufpassen. Also 50 Straßen sollte man machen, aber an 50 Tagen und nicht an einem oder an 5 Tagen. Also ich habe früher so ein bisschen hybrishaft, war ich dann in einer neuen Stadt und musste mir unbedingt 3 oder 4 Museen angucken. Und abends habe ich mich gefragt, was ist denn überhaupt hängen geblieben?
Da bleibt nicht viel hängen, oder?
Das ist leider nicht. Wir sind sehr, sehr begrenzt. Wir können auch innerhalb kurzer Zeit nur 5 bis 7 Sinneseinheiten, das sogenannte Millersche Zahl, können wir nur aufnehmen. Da sind Schimpansen zum Beispiel ein bisschen besser. Unser Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis ist so konfiguriert, dass so schnell oder so viel kann gar nicht so schnell ins Langzeitgedächtnis gehen. Und daher sage ich immer, man muss mit Lernpausen lernen, kein Bulimie lernen. Und das habe ich mir jetzt auch über die Jahre angewöhnt, dass ich mir die Pausen gönne.
Eins gehört. SWR 1.